Unser heutiger Predigtext kommt aus dem Matthäusevangelium. Wir lesen aus Matthäus 6, die Verse 19 bis 24. Matthäus 6, 19 bis 24. Das ist das Wort unseres Herrn. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Die Lampe des Leibes ist das Auge. Wenn nun dein Auge klar ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß die Finsternis. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Unser lieber himmlischer Vater, hab Dank für dein gutes Wort. Hab Dank für die Dinge, die wir gehört, gelesen haben. Wir bitten dich, dass du sie für uns verständlich sein lässt, dass du uns aufmerksam machst, dass wir hören mit Ohren des Glaubens und des Gehorsams. Und ich bitte dich, dass du meine Lippen öffnest, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Man hat uns Calvinisten oder reformierten Christen schon immer wieder mal vorgeworfen, dass wir einen rationalistischen Glauben hätten. Und damit ist gemeint, dass wir vor allem so ein theoretisches, logisches System konstruiert hätten, mit dem wir dann Gott und den Glauben beschreiben. Oder man sagt, wir hätten einen verkopften Glauben. Theorien in unseren Köpfen anstelle einer praktischen Frömmigkeit. Ich glaube nicht, dass das auf alle Reformierten zutrifft. Ich glaube aber, dass es schon einige betreffen könnte unter uns. Unsere Betonung auf Gottes erwählendem Handeln, auf seinem alleinigen Wirken zu unserem Heil, dass er sogar unseren Glauben in uns gewirkt hat, ohne unser Zutun, und dass er ohne unser Zutun uns in diesem Glauben bewahrt. All diese Dinge, die wir glauben und bekennen, die könnten uns auch dazu verleiten, dass wir denken, dass wir völlig untätig sein könnten als Christen. Wir werden ja quasi von Gott durch den Heiligen Geist gelebt. Wir tun nichts, Gott tut alles. Jakobus hat hier eine Gefahr gesehen. Und er hat in seinem Brief kräftig vor einer solchen passiven Glaubenshaltung gewarnt. Er nennt diese Haltung einen toten Glauben. Und er sagt auch, dass ein solcher Glaube nicht rettet. Er sagt, der rettende Glaube, der wahre rettende Glaube, der bewegt uns zu entsprechendem Handeln. Man kann am Handeln eines Menschen erkennen, was er tatsächlich glaubt, nicht was er vorgibt zu glauben. Jesus lehrt in der Bergpredigt eigentlich dasselbe, wenn er uns vor Augen hält, wie wahre Frömmigkeit sich ausdrückt. Und er stellt die wahre Frömmigkeit der heuchlerischen Frömmigkeit gegenüber. Wir würden aber die Bergpredigt falsch verstehen, wenn wir denken würden, dass sie lediglich so eine Art Katalog ist oder eine Liste von Verhaltensregeln für den wahrhaft frommen Christen. Sicher, wir sollen uns bemühen, ein gutes christliches Leben zu führen. Da sollen wir uns Mühe geben. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie er, also Christus, gewandelt ist. 1. Johannes 2, Vers 6. Aber wir müssen auch zusehen, dass wir nicht den Wagen vor das Pferd spannen, sozusagen. Jesus hat immer und immer wieder gegenüber den Pharisäern vor allem betont, und das tut er auch hier in der Bergpredigt jetzt, dass wir nicht durch ein bestimmtes Verhalten zu Christen werden, sondern wir werden zu Christen, indem Gott unseren inneren Menschen komplett neu schafft. Uns durch das Heilswerk unseres Erlösers Jesus unsere Sünde vergibt und uns durch den Heiligen Geist befähigt, auf neue Weise zu leben. Das alles schafft Gott in uns und darum sind wir Christen, also die, die Christus nachfolgen. Jesus spricht in der Bergpredigt zu solchen Menschen, die bereits Christen sind. Er versammelt diese Menschen um sich, das lesen wir ganz am Anfang, und spricht zu ihnen. Ihr seid diejenigen, die das angeht, was ich euch jetzt sage. Und da beginnt er ja mit den Glückseligpreisungen. Ihr seid solche Menschen. Und er sagt hier eigentlich zu uns in der Bergpredigt, weil ich euch erlöst habe, weil ich euch erlöse, könnt ihr euch in eurer Frömmigkeit von den Pharisäern unterscheiden. Und besonders in unserem heutigen Abschnitt, da zeigt er uns, worin dieser Unterschied hauptsächlich besteht. Er zeigt eigentlich, dass der christliche Glaube, und das war schon im Alten Testament so, für manche ist das vielleicht etwas erstaunlich, wenn wir sagen, es gab schon im Alten Testament Christen von Anfang an, weil die lebten auf den Christus zu, in der Erwartung des Christus. Und sie lebten aus der Erlösung, die der Christus bringt für sie. Also schon im Alten Testament wird gezeigt, und dann im Neuen natürlich auch, dass der christliche Glaube nicht darin besteht, dass wir uns nach Gottes Anweisungen in dieser Welt ein christliches Leben einrichten. Das ist nicht eigentlich der christliche Glaube. Das sagt Jesus. Der Ausgangspunkt unseres Lebens vor Gott ist Christus. Und in Christus ist der Ausgangspunkt unseres Lebens unser Herz. Oder anders ausgedrückt, wie wir leben, beginnt mit der Frage, worauf unser Herz ausgerichtet ist. Jesus nennt drei Aspekte, die sozusagen unsere Herzensausrichtung offenbaren. Es sind unsere Schätze, unsere Augen und unsere Herren. Und es geht eigentlich dabei um dieselbe Sache, um dieselbe Frage: Wo ist dein Herz? Du sammelst Schätze, an die du dein Herz hängst. Du richtest dein Auge auf das, woran dein Herz hängt. Und du unterwirfst dich den Herren, an denen dein Herz hängt. Das ist die Wahrheit über unser Leben, über unser religiöses Leben. Und der Herr sagt uns nicht, dass wir keine Schätze sammeln dürfen, dass wir auf nichts begehrlich blicken dürfen und dass wir niemandem dienen sollen. Das sagt er nicht. Er sagt uns, dass wir unser Herz am richtigen Ort haben sollen, die richtigen Schätze sammeln sollen, auf das Richtige blicken und dem Richtigen dienen sollen. All das ist letztendlich bei unserem Herrn und seinem Königreich zu finden. Wenn jemand von euch schon auf das Kinderbulletin geschaut hat, oder vielleicht jemand von den Kindern da schon reingeschaut hat, auf diese Fragen, die da gestellt werden, die Fragen zur Predigt, dann ist die erste Frage: Wenn du einen Schatz suchen würdest, wie müsste der sein, dass du alles dafür hingeben würdest? Das Thema Schatzsuche, das ist ja ein spannendes Thema, oder nicht? Als wir Kinder waren, das hat uns immer fasziniert. Und ich glaube, das ist heute nicht anders. Ich erinnere mich, dass eins unserer Kinder oder zwei unserer Kinder, als wir mal im Park waren zwischen den Gottesdiensten, da haben sie eine Schatzsuche veranstaltet, haben einen Schatz begraben und haben ihn dann gesucht. Natürlich wussten sie schon, wo er ist. Das Thema Schatzsuche. Wir haben Bücher darüber gelesen als Kinder und Jugendliche, Filme geschaut. Schatzsuche, es ist spannend. Die Vorstellung, dass wir einen Schatz finden, der unendliche Reichtümer enthält. Was könnten wir uns dann nicht alles kaufen davon? In der Bibel ist auch mehrmals die Rede davon, dass die Leute einen Schatz suchen. Zum Beispiel von dem Schatz, der in einem Acker verborgen ist, wo man ihn nicht vermuten würde. Oder von einem Mann, der wertvolle Perlen sucht und dann eine findet, die ganz besonders wertvoll ist. Und bei diesen Beispielen, bei diesen beiden gerade, geht es darum, dass der Schatzsucher und der Perlensucher ihr Objekt so begehren, dass sie bereit sind, alles, was sie haben, dafür hinzugeben. Und sie tun das, weil sie überzeugt sind, dass der Wert dieser Schätze so groß ist, dass es sich lohnt, alles dafür zu investieren. Nun, ich denke, so leben eigentlich alle Menschen auf dieser Welt. Mit dieser Haltung, mit dieser Suchhaltung auch. Vielleicht nicht, wenn sie schon viel älter geworden sind, leider lässt das dann manchmal etwas nach, aber die Menschen leben eigentlich so, sie streben oder jagen dem nach, was sie für das Begehrenswerteste halten. Dafür geben sie vieles oder alles hin. Das will ich erreichen. Das macht mein Leben wirklich sinnvoll und wertvoll. Das ist mein Schatz, den ich im Herzen habe. In vielen Fällen sind das materielle Werte, die gesucht und verfolgt und begehrt werden, aber oft auch andere, mehr idealistische Werte oder geistige Werte werden verfolgt und gesucht, begehrt. Die meisten Christen würden vielleicht behaupten, dass sie bereit sind, alles zu opfern für die Dinge, die mit dem Reich Gottes zu tun haben. Wenn Jesus sagt, dass wir nicht Schätze auf der Erde sammeln sollen, meint er damit nicht nur oder nicht vor allem materielle Dinge? Man kann nämlich materielle Dinge ganz gut dafür einsetzen, dass sich unser Schatz im Himmel vergrößert. Also materielle Werte, Schätze sind nicht an sich schlecht. Wir können uns auch auf eine ganz irdische Weise für die Dinge des Reiches Gottes interessieren und einsetzen. Alle Bemühungen um die irdischen Belange der Gemeinde sind nichts, wenn sie nicht den unvergänglichen himmlischen Schatz im Blick haben. Wir können uns Sorgen machen um die Gemeindekasse, um den Saal, in dem wir unsere Gottesdienste feiern, um die Musikinstrumente vielleicht oder Liederbücher, um die Melodien und Rhythmen der Lieder, um die Organisation von Anlässen und Versammlungen. Das sind eigentlich alles irdische Sorgen, die die Gemeinde betreffen. Versteht mich nicht falsch hier. Das sind alles wichtige Dinge, wir brauchen sie, sie sind nötig. Finanzen für unseren Unterhalt und die anderen Dinge für die Form und die Gestaltung unseres Gemeindelebens. Das ist wichtig. Aber diese Dinge dürfen nicht zu unserem Schatz auf Erden werden. Wenn wir unser Herz an diese Dinge hängen, werden wir erleben, dass Diebe, Rost und Motten uns diese Grundlage unter den Füßen wegziehen. Sammelt euch Schätze, wo weder Motten noch Rost zerstören und wo Diebe nicht eindringen können. Das ist im Himmel. Der Himmel ist der einzig sichere Ort für die Schätze, an die wir unser Herz hängen können. Für die Schätze, die wir dort gelagert haben, können wir getrost all unsere Liebe, Zeit, Geld und unsere ganze Kraft hingeben, aufbrauchen. Der Himmel ist die einzige Bank, bei der wir niemals eine Fehlinvestition machen können. Da gibt es keine Börsenabstürze, keine Inflation, keine korrupten Banker. Der Apostel Petrus schreibt: Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Dieses Erbe, das unvergänglich und unzerstörbar ist, das gehört uns bereits. Und das liegt bereit, dass wir es bald in Empfang nehmen können. Und in ähnlicher Weise schreibt auch Paulus, dass wir gesegnet sind mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Und in Christus, das bedeutet, dadurch, dass wir Christus haben, haben wir all die Schätze, die er uns erworben hat, durch sein Leben, seinen Tod und seine Auferstehung. Und wir können uns nun fragen, warum muss ich dann noch Schätze sammeln, wenn sie ja schon im Himmel bereit liegen? Wenn wir in Christus schon alles haben, warum sollten wir uns dann noch weitere Schätze ansammeln? Ich glaube, es geht nicht darum, dass wir uns etwas so ansammeln können, sodass es uns dann einmal im Himmel mehr gehört. Es geht darum, dass wir uns selbst so auf den himmlischen Schatz einstellen, dass wir ihn jetzt und dann einmal mehr genießen. So ist es dann auch mehr eigentlich, das wir haben. Es geht um die Frage, wofür lohnt es sich, alles hinzugeben? Alle Liebe, alles Geld, alle Zeit, alle Kräfte. Wir wissen eigentlich die Antwort. Es ist nur Jesus und sein ewiges Königreich. Wenn wir alles für ihn geben, werden wir erleben, dass die Schätze, die im Himmel schon bereit liegen, für uns noch viel mehr Wert bekommen. So als würden wir sie vermehren. Das Himmlische wirkt dann sozusagen in unser heutiges Leben hinein und macht es reicher. Nun werden wir uns vielleicht weiterfragen, wenn das wahr ist, warum sammeln denn nicht mehr von uns Schätze im Himmel und investieren stattdessen viel mehr in irdische Dinge? glaube, das ist deshalb, weil wir zu sehr in dieser Welt verwurzelt sind und weil wir zu sehr auf das Sichtbare sehen. Das Sichtbare drängt sich uns viel mehr auf als das, was nicht oder noch nicht zu sehen ist. Und darum lassen wir uns dazu verführen, auf das zu bauen, was vor unserer Nase ist. Eben darum spricht Jesus von dem Auge, das entweder klar oder böse sein kann. Das Auge ist sehr eng verbunden mit dem Herzen, genau gesagt mit der Begehrlichkeit des Herzens. Das Auge sucht fortwährend schöne Dinge, die begehrenswert sind. Das ist gut. Wir suchen für unsere Augen Schönes anzusehen. Und wir bleiben, wenn möglich, nicht dabei, nur zu schauen. Wir wollen diese schönen Sachen besitzen, damit wir uns weiterhin daran erfreuen können. Und wenn wir mit dem Auge des Glaubens die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wenn wir seine Schönheit betrachten, dann wird dies unser Herz mit dem Licht der göttlichen Freude erfüllen. Das ist das klare Auge. Es sucht und begehrt das einzig Gute. Christus und sein Königreich. Das böse Auge ist dasjenige, das sich verführen und ablenken lässt von dem wahren Schatz von unserem Herrn. Durch dieses Auge kam die Sünde in die Welt und in das Begehren unseres Herzens. Eva wurde vom Satan angelogen und verführt und er sagte zu ihr, wenn ihr auf mich hört und von dieser Frucht nehmt, dann werden eure Augen aufgetan und ihr werdet erkennen. Das war die Lüge des Satans, die Auge auf das Falsche gerichtet. Dann heißt es von Eva, dass der verbotene Baum eine Lust für die Augen und begehrenswert war. Eva bekam ein böses Auge, das sie von dem wahrhaft Guten wegzog. Hiob sagt, inmitten seines schweren Leidens, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und als der Letzte wird er über dem Staub stehen und nachdem man meine Haut so zerschunden hat, werde ich doch aus meinem Fleisch Gott schauen. Ich werde ihn sehen, mit meinen Augen werde ich ihn sehen. Und er streckte sich danach aus. Obwohl er ihn noch nicht sah, war sein glaubender Blick auf dieses Ziel gerichtet, mitten im schweren Leiden. In den Psalmen finden wir viele solcher Aussagen, die Hiob auch gemacht hat. Ein paar Beispiele. Es sind nur drei von wirklich vielen. Psalm 16, Vers 8. Ich habe den Herrn stets vor Augen. Weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Psalm 25, Vers 15. Meine Augen sind stets auf den Herrn gerichtet, denn er wird meine Füße aus dem Netz lösen. Und Psalm 119, Vers 18. Öffne meine Augen, dass ich schaue die Wunder aus deinem Gesetz. Alles zielt darauf, dass die glaubenden Augen sehen, was unser Gott durch Jesaja auch verheißt. Jesaja 33, Vers 17. Deine Augen werden den König schauen in seiner Schönheit. Nun, in der Zeit des Alten Testaments haben die Gläubigen nur einen Schatten des Königs und seiner Schönheit gesehen. Aber diesen Schatten haben sie gesehen. Aber als Jesus dann kam, da konnte er gesehen werden. Der König, der Erlöser. Aber auch da war seine vollkommene Schönheit noch verborgen. Jesaja hat darüber prophezeit, über diese Zeit, diese Erdenzeit des Herrn Jesus. Er schrieb, er hatte keine Gestalt und keine Pracht Als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Jesaja 53, Vers 2. Der Grund für diese Aussage, wie Jesaja das dann später auch weiter ausführt, war, dass die Menschen noch nicht sahen, was aus diesem Verachtetsein und Leiden des Herrn Jesus kommen würde. Eben diesen Schatz, dieses Erbteil, das im Himmel jetzt für uns bereit liegt, das können nur erleuchtete Augen sehen. Und darum betet der Apostel Paulus, und dieses Gebet begleitet ja seinen ganzen Dienst. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst und damit ihr erkennt, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Wenn wir dieses Gebet erhört bekommen, wenn wir diese erleuchteten Augen haben, dann ist es nicht schwer, sie auf die Schönheit unseres Königs gerichtet zu halten. Wenn wir die Herrlichkeit seines Königreichs im Blick behalten und es auch immer besser erkennen und wie Paulus dann auch schreibt, wenn wir imstande sind, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, dann wird die Frage, welchem Herrn wir denn dienen wollen, wird eigentlich überflüssig. Welchem Herrn wollen wir dienen? Jesus sagt, ihr könnt nicht zwei Herren gleichzeitig dienen. Das ist unmöglich. Elia fragte das Volk des Herrn, wie wir gehört haben, wie lange sie denn auf beiden Seiten hinken wollen. Wenn wir uns das vorstellen, das ist ziemlich schwierig, oder? Hinken tut man ja, weil man nicht mit beiden Beinen hinkt, sondern weil man mit einem hinkt. Das ist Hinken. Aber Elia fragt, wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? Sie sind Gottes Volk. Gottes Volk, das sich auf Jahwe, den Herrn, berief, aber gleichzeitig waren sie im alltäglichen Leben eher dem Baal zugetan. Jahwe war für sie der Gott, dem sie als Volk so selbstverständlich angehörten. Ja, sie waren Gottes Volk, das Volk Jahwes. Aber er war für sie nicht wirklich erfahrbar, vielleicht für einen abstrakten geistlichen Segen zuständig. Der Baal war der Gott der Nützlichkeit. Ihm opferte man, damit er das Land fruchtbar machte. Er war für den sichtbaren Wohlstand zuständig. Und so hinkten sie auf beiden Seiten. Sie wollten irgendwie an beiden festhalten noch. Aber wie Jesus sagt, man kann gar nicht zwei Herren dienen. Man wird am Ende nur einen von beiden lieben und diesem dann dienen. Wer auf beiden Seiten hinkt, der zeigt eigentlich nur, dass er noch nicht entschieden ist, auf welchem Fuß er abstehen will oder kann. Wem willst du dienen? Wem willst du dienen? An welchen Schatz hast du dein Herz gebunden? Auf wen oder was blickt dein Auge? Wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du in Christus bist, von ihm das Leben hast, dann ist die Entscheidung schon gefallen, oder nicht? Du bist unterwegs zur himmlischen Heimat, wo die größten Schätze, die unvergänglich, unzerstörbar sind, die von Dieben nicht gestohlen werden können oder nicht von Motten und Rost zerfressen werden können, für dich bereit liegen. Du wirst aber immer wieder versucht werden, auf die sichtbaren Dinge zu schielen und dein Herz an Vergängliches zu hängen, deine Hoffnung, vielleicht nur in einzelnen Dingen, auf das greifbare Weltliche zu setzen und am Ende mit leeren Händen dazustehen. Wie kann ich davor bewahrt bleiben? Ich glaube, das geschieht, indem wir uns immer und immer wieder darauf besinnen, was wir an unserem Herrn haben. Und wie überragend er sein König und sein Königreich gegenüber den rostigen, vergänglichen und zerfressenen Reichtümern dieser Welt ist. Denke viel über seine Herrlichkeit nach. Studiere sein Wort und erkenne und entdecke mehr von der Schönheit deines Königs. Bete wie Paulus, dass du erleuchtete Augen des Herzens bekommst und erkennst, dass die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes ist, dass du das erkennst und dass du erkennst, was die Breite, Länge, Höhe und Tiefe seiner alle Erkenntnis übersteigenden Liebe ist. Wenn dein Herz davon erfüllt ist, dann verblassen die Schätze dieser Welt daneben, so dass du keine Bedenkzeit brauchst, um zu entscheiden, wer dein Herr sein soll, wem du von ganzem Herzen vertrauen und in ganzer Liebe dienen willst. Es ist Christus, der dir zuerst gedient hat und dich zuerst geliebt hat. Amen.